dann hat er ihn eingeladen zu ihm. Er hat ihm eine Ladung geschickt. Diese Leute, die Abdullah ibn Sabah gefolgt sind, sie sind danach, wal-iyadu billah, eine starke Gruppe geworden, so dass sie auch, wal-iyadu billah, Ali ibn Abi Talib so verehrt haben, mehr als es sein soll. Wal-Taifa, die dritte Taifa, al-Mufaddila, das sind diejenigen, die Ali ibn Abi Talib besser stellen als Abu Bakr Siddiq und als Umar ibn Khattab. Und das darf nicht sein. Weil alle Sahaba, alle Gefährten des Propheten, keiner hatte eine andere Meinung, dass Abu Bakr und Umar ibn Khattab die Besten waren. Mit Zeugnis von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und nicht nur Ali ibn Abi Talib. Er hat viele Überlieferungen uns überliefert in Bukhari, wo er das gesagt hat. Er sagte zum Beispiel in Bukhari: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. Die besten von dieser Nation nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sind Abu Bakr und Umar. Aber ihr müsst eins finden: Am Anfang haben die Schia kein Problem damit, dass sie sagen, Abu Bakr und Umar sind besser als Ali. Am Anfang war das selbstverständlich, auch bei Schia. Erst später kam entstand diese Idee, ah nein, Ali ist besser als Abu Bakr und Umar. Einer von den bekannten Schia-Leuten, die bekannt sind, aber in früheren Zeit, der hieß Shuraik ibn Abdullah. Er sagte, inna afdala an-nasi ba'da Rasulillah, Abu Bakr wa Umar. Die Besten sind Abu Bakr und Umar nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagten sie, ja Shuraik, du sagst das, obwohl du zu Schia gehörst? Er sagte, kullu Schia kanu yaquluna hada. Alle Schia haben am Anfang das gesagt. Am Anfang war das alle so. Auch bei Schia war das so, dass alle das gesagt haben. Und er sagt außerdem, Ali ibn Abi Talib ist in Minbar eingestiegen und er hat das deutlich gesagt in seiner Predigt, wo er Khilafa genommen hat. Und dann kam auch Bid'at al-Qadariyya. Bid'at al-Qadariyya kam von al-Basra. Das ist bei Irak. Philosophie, wo Philosophie verbreitet war. Von den Persen, von den Römern. Ja? Kam al-Qadariyya. Was sind diese Qadariyya? Sie sind in der Zeit, in der früheren Zeit, da war Abdullah ibn Umar, der Sohn von Umar ibn Khattab, ein Sahabi. Er war noch im Leben. Da kam ein Mann zum Hajj, er sagt ihm, ja Abdullah, ja Abdullah, kharaja fina qawmun, yaz'umuna anna al-amra unuf. Da sind Leute bei uns rausgekommen. Sie behaupten, dass Allah über die Dinge nicht Bescheid weiß, erst wenn sie was passieren und geschehen. Allah weiß nicht über die Geschehnisse, die stattfinden, erst wenn sie passieren und wenn sie stattfinden. Also sie lehnen das ab, dass Allah alles vorgeschrieben hat. Wann du stirbst, ob du hier fällst, ob du hier einen Unfall hast oder. Sie sagen nein, das weiß Allah Ta'ala nicht. Und dann haben sie den Qadar total abgelehnt. Da sagte Abdullah ibn Umar, أخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم مني براء والذي يحلف به عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله منه حتى يؤمن بالقدر. Er sagt ihnen, geht zu ihnen und sagt ihnen, عبد الله بن عمر sagt euch, ich sage mich von euch los und ihr seid weg entfernt von mir bei Allah, wenn einer von euch so viel ausgibt als Sadaqa, wie Berg von Uhud aus Gold, er gibt das in Sadaqa, bei Allah, Allah nimmt von ihm nichts an, erst wenn er an das Schicksal glaubt. Diejenigen, die das Schicksal, nicht an das Schicksal glauben, und dann kamen Al-Mu'tazila, das sind Leute, sie waren bei Al-Hasan Al-Basri in seinem Unterricht, in seiner Sitzung. und sie haben von ihm Wissen bekommen. Und dann auf einmal haben sie gegen Al-Qadariyya diskutiert und sind, wal-iyadu billah, in vielen Sachen reingetreten, über die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala zu diskutieren und über seinen Namen, sodass sie für sich selbst eine Gruppe gebildet haben. Und weil sie i'tazalu majlis al-Hasan, das heißt, sie haben sich getrennt von der Sitzung von Al-Hasan, deswegen heißen sie Mu'tazila, die sich getrennt haben. Und dann kamen danach natürlich auch Al-Murji'ah. Al-Murji'ah, guckt mal, das sind alle paar Philosophien, die sind reingekommen in den Reihen der Muslimen und dadurch sind Gruppierungen entstanden. Al-Murji'ah, sie sagen, la yadurru ma'al imani dhan. والإيمان قول والإيمان اعتقاد فقط. Das heißt, nichts schadet mit dem Glauben, wenn man gläubig ist, egal, mach die Sünden, wie du tust, tue, was du willst, solange du gläubig bist, du kommst in Paradies. Die Taten für sie sind unwichtig, Hauptsache, was du verinnerlichst. Es gibt manche Leute heutzutage, Al-Iman fil qalb, der Glaube ist doch im Herzen, kein Problem. Du sagst ihm, bete, er sagt, nein, Iman fil qalb. Das ist auch so, was ist entstanden. Die Sünden schaden nicht. Und nicht nur. Sie haben gesagt, Al-Iman, der Glaube, ist nur eine Verinnerlichung im Herzen. Aber die Sahaba und Tabi'in und Ahlus Sunnah, die sagen, nein, Al-Iman ist eine Verinnerlichung mit dem Herzen. Und ein Bezeugnis mit der Zunge, das musst du auch sagen. Und Taten und Praxishandlungen von Iman, das heißt, du musst auch etwas dafür tun und zeigen. Das ist der Glaube. Sie sagen, nein, Al-Iman, der Glaube, was Allah von uns will, ist nur eine Verinnerlichung. Und nicht nur. Sie haben auch gesagt, Al-Iman mustaqir, la yazidu wa la yanqus. Al-Iman ist konstant. Der wird nicht höher und er wird nicht weniger. Das heißt, Al-Iman von einem Sündiger ist genauso wie ein Iman von einem Mönch, von einer, der sich für Allah subhanahu wa ta'ala seine Zeit geopfert hat. Beide haben gleiche Iman. Sogar, sie sagen, Iman von Iblis ist genauso wie Iman von einem guten, gläubigen Moslem. Warum? Weil Iblis, er glaubt auch, dass es Gott gibt. Und dass es Jenseits gibt und. Und der andere glaubt auch. Deswegen sagen sie, das ist Al-Iman. Für uns, das ist dieser Iman. Und Ahl-Sunnah sagten in der Zeit, nein, Al-Iman, der steigt. Und er wird auch schwächer. Er steigt durch die guten Taten. Und er wird weniger, wenn du Sünden begehst. Und darüber gibt es im Koran und Sunnah Sachen, die das beweisen. هو الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Allah hat den Gläubigen die innere Ruhe geschenkt. Dadurch steigt ihre Glaube mehr als sie vorher waren. Und danach kamen so die sogenannten Al-Jahmiyyah. Al-Jahmiyyah von Al-Jahm ibn Safwan, das ist derjenige, der Gründer, Al-Jahm ibn Safwan, sie haben eine Mischung von Al-Mu'tazila, von Al-Qadariyya, von Al-Murji'a, alle diese Sekten, sie haben eine Mischung davon und sie haben für sich auch eine Gruppe, wal-iyadu billah, gemacht. Aber was waren eigentlich die Gründe, warum solche Sekten entstanden sind? Was sind die Sachen, die dazu bringen, wal-iyadu billah, dass sowas passiert unter den Muslimen? Erstmal Unrecht. Man tut dadurch Unrecht. Nur die Ungerechten, wal-iyadu billah, die allgemeine Masse von den Muslimen ablehnen und sich davon trennen. Deswegen sagt Allah Ta'ala, وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ ما جاءهم العلم بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Und diejenigen, die den Schrift gegeben wurde, sie sind in Meinungsverschiedenheit geraten. Wann? Nachdem Allah ihnen Wissen gegeben hat. Warum? Aus Unrecht von ihrem, von sich selbst. Sie haben Unrecht getan. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Sie sind in Meinungsverschiedenheit geraten und Unstrittigkeit rein aus Unrecht von ihren Seiten. Unrecht. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ أَعْنَاقَ بَعْضٍ. Kehrt nicht nach mir zum Unglauben zurück, sodass manche von euch die anderen den Hals schlagen. Das heißt, dass ihr einander bekämpft. Tut das nicht. Das heißt, es kommt nur von Unrecht. Zweite Sache, das Befolgen von den Gelüsten. Dass man sein Gelüst befolgt oder seine Natur, seine Art. Manche Leute, sie haben so von sich aus eine Art, was ganz schlimm ist, extrem ist. Seine Art ist extrem. Er mag alles, was extrem ist. Solche Leute gab es immer. Sie haben sich auch zusammengebildet. Das, was dazu geführt hat, ihre Gelüste, ihre Natur, ihre Art, wie sie sind. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Siehst du nicht denjenigen, der sein Gelüst als Gott genommen hat und Allah hat ihn dadurch in die Irre gebracht, nachdem er Wissen erworben hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Das ist mein gerader Weg, ihr sollt das befolgen und geht nicht in den Zweigen, und das sind die Zweigen der Gelüste, وَالْعِيَادُ لِلَّهِ. Dritte Sache, das Befolgen von den Schritten und von den Einflüstern von Satan. Der Satan hat auch eine große Rolle gespielt, dass er die Muslime, wal'iyadu billah, in Gruppen gebracht hat und dass sie einander befeinden. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so eine Angst für die Muslime gehabt und er sagte ihnen, يَعِسَ الشَّيْطَانِ أَنْ يَعْبُدَهُ الْعَرَبُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ لَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ. Der Satan hat aufgegeben, dass die Araber ihm dienen. Aber in einer Sache gibt er nicht auf. Dass er unter ihnen وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ Zwietracht verbreitet und dass er zwischen ihnen وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ Feindschaft schafft. Das gibt er nicht auf, das tut er immer. Viertens, die Unwissenheit. Unwissenheit bringt dazu, dass solche Sachen geschehen. Deswegen sagt der Imam Sufyan al-Thawri, لَعَالِمٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ مِئَةِ عَابِدٍ. Ein einziger Gelehrter ist für den Scheitan so schwer und so kompliziert, mehr als 100 Mönche, die nur beten, nur Mönche. Ja? Also, Al-Jahl, die Unwissenheit, bringt dazu, dass solche Meinungen, wal'iyadu billah, auftreten. Deswegen sagt Allah, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Im Falle der Meinungsverschiedenheit, wenn sie das zu Allah und zu dem Gesandten zurückbringen, dann hätten diejenigen, die Wissen haben, dann hätten sie die richtige Entscheidung getroffen. Das heißt, nur diejenigen, die Wissen haben, das sind diejenigen, die gerettet sind, nicht die unwissend sind. Fünftens haben wir vorhin gesagt, dass bestimmte allgemeine, mehrdeutige Verse im Koran, dass sie das einfach so allgemein betrachten und dass sie nicht die Einzelheiten studieren und die Abhängigkeiten mit diesem Vers studieren. Wie zum Beispiel bei Khawarij, in al-hukmu illa lillah. Die Führung und die Verwaltung und die Führung gehört nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und Urteil, das Kraft gehört nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein allgemeiner Vers, man muss das mit verschiedenen Texten zusammen verbinden. Das ist auch ein Grund dafür. Und dann kommt siebtens, Al-Ibtida, dass man Neuerungen erfindet, was nicht zu der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Denn diese Religion ist vollkommen und keiner darf in diese Religion etwas Neues reinbringen und den Menschen etwas vorschreiben, was zu dieser Religion gehört, was nicht am Anfang war. Und das war eine von den ersten Ursachen, dass Leute Neuerungen rausgebracht haben und die Menschen haben die an diesen Neuerungen gehängt. Und dann dadurch entstand eine Gruppe, wal-iyadu billah. Also Neuerungen sind direkte Ursachen. Deswegen versucht man als Muslim und Ahl-Sunnah versuchten immer, wenn etwas kommt, sie bringen das zu Allah und zu dem Gesandten, auf dem Koran und auf der Sunnah. Finden sie dafür einen Beweis, nehmen sie. Finden sie dafür keinen Beweis, lehnen sie ab. Und deswegen Neuerungen waren direkte Gründe dafür, dass sie entstanden sind. Anderer Grund ist Al-Ghulu. Dieses Extremsein. Extreme Ansichten zu den Koran und zu den Ayaten von der Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu den Juden, Ya Ahl al-Kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allah illa al-Haq. O ihr Leute der Schrift, seid nicht in eurer Religion so extrem. Extrem. Und spricht nichts über Allah außer die Wahrheit. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Iyakum wal-Ghulu, Iyakum wal-Ghulu fi al-Din, fa innama ahlaka man kana qablakum, al-Ghulu fi al-Din. Ich warne euch von dem Extremsein in der Religion, denn das, was die Völker vor euch zugrunde gebracht hat, und das ist diese Sache, wal-Iyadu billah. Und die andere Sache ist die verschiedenen Kulturen, die in den muslimischen Ländern reingekommen sind. In der Zeit von Khulafa, die nach Khulafa al-Rashidin gekommen sind, ist der Islam überall gekommen, bis zu den römischen Gebieten. Und dadurch kamen viele Bücher von den Philosophen, von Aflatun und von Aristo und anderen. Diese Bücher wurden von vielen Khulafa wie Al-Ma'mun und andere, sie wurden übersetzt von den Griechen, von den Indien. Und sie sind reingekommen, sie wurden auch übersetzt. Und das war schon in der Zeit von Khalid, der Sohn von Yazid, der Sohn von Muawiyah. Yazid war kein guter Führer. Yazid, der Sohn von Muawiyah ibn Abi Sufyan, kein Muslim liebt ihn. Damit man weiß, Yazid war ein Sündiger. Und Imam Ahmad, als er gefragt wurde, soll man Yazid lieben? Er sagt, La yuhibbuhu mu'min. Kein Gläubiger liebt Yazid. Sein Sohn Khalid, er hat so viele Sachen von Griechen genommen und er hat das übersetzen lassen. Und solche Bücher sind unter diesen Leuten verbreitet. Und da kam diese Sache, dass viele Philosophien reingekommen sind. Und dadurch sind Gruppierungen entstanden. Wal-iyadu billah. Auch ein anderer Grund, die Feinde von dem Islam in der Zeit von damals, Feinde von außen und Feinde von innen, sie haben dazu geführt und sie waren ein Grund, warum so viele Sekten entstanden sind. Und wir kennen so viele geheime Sekten, die in dem Körper von den Muslimen drin waren und sie waren eine sehr große Gefahr für die Muslimen, wie zum Beispiel ihr kennt alle Ibn al-Alqani, das war ein Führer, ein Minister, aber er war Rafidi von der Schia, aber von den extremen Schia, Rafida. Und er hat, wal-iyadu billah, den Weg bereit gemacht für At-Tatar, dass sie zu den Muslimen reingehen und dass sie das Land als Kolonie genommen haben und die Muslimen getötet und zerstört haben. Und auch die anderen Khilafat wie Fatimiyin, Ismailiyin, anderen Alhamdaniyin, alle diese waren geheime Sekten und als sie die Macht hatten, haben sie, wal'iyadu billah, nur getötet. Und das war durch geheime Hände, wal'iyadu billah. Es gibt auch leere Streit und dass man, wal'iyadu billah, fanatisch handelt, nur nach bestimmten Personen zu gehen und nicht nach dem Beweis. Andere Sache, die entstanden ist, das ist Al-Khilaf zwischen den Rechtsschulen. Khilaf zwischen den Rechtsschulen. Dieser Khilaf ist anzunehmen. Denn Al-Khilaf war von der Zeit von Sahaba schon bekannt. In den einzelnen Dingen. In der Zeit von Sahaba gab es auch Rechtsschulen, sagen Ulama, Rechtsschule von Aisha, Rechtsschule von Abdullah ibn Abbas, Rechtsschule von Abdullah ibn Umar. Sie waren mit Fatawa verbunden. Seine Fatawa, ihre Fatawa. Und sogar Aisha hat sogenannte Istidrakat gemacht. Istidrak, Mustadrak, was heißt das? Das heißt, sie hat bestimmte Fatawa gehört von Abdullah ibn Umar, von Umar ibn Khattab, und sie hat das abgelehnt und widersprochen. Deswegen hat Imam Zarkashi ein Buch geschrieben, Mustadrak Aisha. Es gibt Mustadrak al-Hakim, Mustadrak Aisha. Das sind Meinungen von Aisha, Rechtsschule von Aisha radiallahu anha, wurde alles überliefert. Deswegen, als Aisha zum Beispiel gehört hat, dass Abdullah ibn Umar sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat viermal Umrah, viermal Umrah gemacht. Sie sagt, der Ärmste, Abdullah ibn Umar, der weiß nicht darüber. Bei Allah, er hat nicht viermal gemacht. Und dann hat sie ganz genau gesagt, und sie hatte recht dabei. Oder als sie gehört hat, dass Abdullah, dass Umar ibn Khattab sagt, dass der Verstorbene bestraft wird, wenn seine Verwandten ziehen und übertrieben über ihn weinen. Dann sagt sie, nein. Allah sagt im Koran, und keine lasttragende Seele trägt die Last von den anderen, von der anderen Seele. Jeder wird zur Rechenschaft gezogen für sich selbst. Warum werde ich bestraft? Wegen dessen, weil die anderen Verwandten über mich übertrieben weinen. Ja, also es gab Meinungsverschiedenheiten. Zum Beispiel, auch im Aqidah-Bereich hat sie mit ihm Meinungsverschiedenheiten. Abdullah ibn Abbas hat gesagt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Allah gesehen, als er emporgehoben wurde. Aisha radiallahu anha sagt, derjenige, der sowas sagt, er lügt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, la tudrikuhu al-absar, wa huwa yudrikuhu al-absar. Kein Blick kann Allah subhanahu wa ta'ala erblicken, keine Blicke können ihn erblicken. Und so viele Khilaf war in der Zeit von Sahaba Ridwanullahi alayhim. Dieser Khilaf hat bestimmte Gründe, warum sowas entsteht. Deswegen gab es die sieben Großgelehrten von Medina. Und gab es Gelehrten, von, wie zum Beispiel von Scham, Nahen Osten, wie Auza'i. Oder wie Sufyan ibn Uyayna. Und dann kamen die Ulama nach, danach. Und vorher schon Imam Malik und Shafi'i und Abu Hanifa. Einer ist in Kufa und Basra. Und einer ist in Ägypten oder in Mekka. Und einer ist in Medina. Warum? Weil die Sahaba Ridwanullahi alayhim sich zerstreut haben. Abdullah ibn Umar hat lange Zeit nur in Medina gelebt. Abdullah ibn Abbas war in Mekka. Abdullah ibn Mas'ud war in Kufa. Und die Sahaba, die Tabi'in, nehmen nur von diesen Sahaba Fatawa. In bestimmten Sachen gibt es Meinungsverschiedenheiten. Warum? Erster Grund, weil einer einen Beweis hat und der andere hat über diesen Beweis noch nie gehört. Natürlich, es geschieht auch über die, auch bei Sahaba radhiyallahu anhum. Deswegen, als Umar ibn Khattab für die Frauen eine feste Morgengabe schreiben wollte, er sagt, ab heute gibt es kein Hin und Her. Eine feste Morgengabe für die Frauen. Jeder, der heiraten möchte, der Staat schreibt, der Mann muss zu der Frau so und so geben. Da kam eine Frau und sagte ihm, ja Umar, fürchte Allah, du Umar. Allah merkt, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. Und wenn ihr eure Frauen scheidet und ihr habt ihnen 100 Kilo Gold Morgengabe gegeben, dann nimmt davon kein Cent und nichts. Nichts davon. Also, das ist eine Art, eine Formulierung, das heißt ein Qintar, 100 Kilo, bis zu 100 Kilo. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bis zu 100 Kilo Gold, warum willst du denn auf einmal einen festen Betrag dafür schreiben, dann sagt Sadaqatil Mar'a wa kadaba Umar. Also, Umar hat falsch gemacht, gesagt, und die Frau hat besser gesprochen, und dann hat er diese Meinung gelassen. Oder weil er diese Ayah vergessen hat. Auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, als er gestorben wurde, kam Abu Bakr Siddiq zu Khilafah. Und in der Zeit von Abu Bakr Siddiq gab es bestimmte Leute von den Muslimen, die Zakah, die Abgabe, Steuerabgabe, nicht mehr ausgeben wollten und zahlen wollen. Weil sie behaupten, diese Zakat ab heute, nach dem Sterben von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, gibt es kein Zakat mehr. Wir haben das nur zu Muhammad gegeben. Jetzt gibt es nicht mehr. Abu Bakr wollte sie bekämpfen mit dem Schwert. Umar al-Khattab sagt ihm, du willst Muslime bekämpfen, die an Allah am jüngsten Tag glauben? Er sagt ihm, bei Allah, ich werde sie bekämpfen, solange sie zwischen Gebet und Zakat trennen. Denn Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, umirtu an uqatil al-nas, hatta yashhadu an la ilaha illallah, wa anni rasulullah, wa yuqimu as-salah, wa yu'tu az-zakah. Ich wurde befohlen, sie so lange zu bekämpfen, bis sie an Allah und Jüngst an Muhammad glauben und bis sie das Gebet verrichten und bis sie die Abgabe entrichten. Sie sind zusammen verbunden. Und die Meinung war Abu Bakr Siddiq die richtige Meinung und alle Sahaba haben das genommen. Auch als Umar ibn Khattab unterwegs war und in Ägypten war eine schlimme Krankheit, At-Ta'un. Wie heißt Ta'un? Eine schlimme Krankheit, das ist eine ansteckende Krankheit. Dadurch gehen die Menschen, sie sterben dadurch. Eine Seuche oder?
Pest.
Ein Pest, ja genau. Dieses Pest ist erschienen. Und dann, sie sollten ja rein zu Ägypten. Dann haben die Sahaba sich gestritten in den Meinungen. Manche sagen, wir gehen rein, trotzdem, weil wir vertrauen auf Allah. Und das, was uns passiert, ist ein Schicksal. Wenn wir sterben, dann sterben wir halt. Die anderen sagen, nein, wir gehen nicht rein. Denn wir wissen, dass das ein Schaden ist und wir dürfen uns nicht ins Verderben bringen. Dann kann Umar ibn Khattab, seine Meinung war, wir gehen nicht rein. Da kann Umar Abdurrahman ibn Auf, er hatte bei sich den Hadith. Er sagte, stoppt, ich habe den Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehört. Er sagte, إذا ظهر الطاعون في قرية فلا تدخلوها. Wenn Ta'un, wenn Pest in einem Gebiet erscheint, diejenigen, die draußen sind, dürfen nicht rein. Und diejenigen, die drinnen sind, sie dürfen nicht raus. Dann hat Umar ibn Khattab Allah Ta'ala gedankt, dass er so ein Hadith hat. Er sagt, wir gehen doch raus, wir gehen nicht rein. Dann hat ein Mann ihm gesagt, ja, Umar, du flüchtest von dem Schicksal Allahs. Du flüchtest von dem Schicksal Allahs. Er sagt ihm, ja, ich flüchte von dem Schicksal Allahs zu dem Schicksal Allahs. Das ist auch ein Schicksal. Und du weißt gar nicht, wo Schicksal liegt. Ich flüchte von dem Schicksal Allahs zu dem Schicksal Allahs. Deswegen gab es Meinungsverschiedenheiten auch unter den Sahaba. Und es gibt auch andere Sahaba, sie haben bestimmte Mehrdeutigkeiten in einer Ayah festgestellt, ein Vers. Und wir kennen diesen Hadith, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam viel gelacht hat über einen Sahabi, der eine Ayah gehört hat. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Beim Fasten. Er soll so essen und trinken bis zu einer Zeit in Morgendämmerung, bis der weiße Faden von dem schwarzen Faden zu unterscheiden ist. Das ist in dem Himmel. Wenn du im Himmel guckst, das siehst du in dem Horizont bei Morgendämmerung, dass es eine weiße Strecke kommt. Das ist wie ein Faden. So wurde das genannt. Und schwarze Faden ist das andere. Allah sagt, bis ihr den Unterschied seht zwischen den weißen Faden und den schwarzen Faden. Was hat ein Sahabi gemacht? Er ist zu Hause und er steht immer auf in der Nacht und er hat weiße Faden bei sich und eine schwarze Faden bei sich und er guckt. Ich kann nicht sehen, ich schlafe noch. Und dann macht er das Gleiche immer und er denkt, dass das gemeint ist mit der Vers. Dann kam er zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet hat gelacht. Er sagte, was tust du da? Das ist die Morgendämmerung. Das ist damit gemeint. Also, es gibt mehr Deutlichkeiten im Koran, wo man Meinungsverschiedenheiten in Meinungsverschiedenheiten hat. Und es gibt auch, dass der Hadith bei bestimmten Leuten von Gelehrten authentisch ist. Und bei anderen ist er nicht authentisch. Denn ein Mann in der Kette ist schwach und sie nehmen von ihm keine Überlieferung. Bei dem anderen Gelehrten, er weiß nichts über den Mann Bescheid, er nimmt diesen Hadith und darauf gründet er auch seine Meinung. Dadurch entstehen zwei verschiedene Meinungen. Also, von der Kette von dem Hadith gibt es Meinungsverschiedenheit. Sie führt dazu, dass sowas geschieht. Oder dass zum Beispiel jemand ein Hadith bekommt von einzelner Person. Manche Ulama nehmen so ein Hadith nicht ohne weiteres. Sie brauchen dafür Bedingungen. Wenn ein Hadith von einer einzelnen Person mit einem Rechtsurteil kommt, was für die allgemeine Masse der Menschen gilt, sie nehmen das nicht von irgendeinem. Er soll einen großen Rechtsgelehrten sein, der Faqih ist. Und er muss dafür auch andere Beweise, die das bezeugen, indirekt auch bezeugen. Also, deswegen Umar ibn al-Khattab hat zum Beispiel auch Hadith al-Ahad manchmal auch abgelehnt. Nicht allgemein, sondern in den Sachen, wo es für allgemeine Masse der Muslimen ein Urteil gilt. Das ist gefährlich. Da brauchen wir nicht nur einen. Sowas muss verbreitet sein unter Sahaba. Deswegen mussten 3, 4, 5, 6, 7 das wissen. Einmal kam Abu Musa al-Ash'ari. Er klopft bei Umar ibn al-Khattab. Darf ich rein? Umar ibn al-Khattab war beschäftigt. Er sagt ihm nichts. Dann klopft er zum zweiten Mal. Darf ich rein? Dann sagt Umar ibn al-Khattab nichts. Er klopft das dritte Mal. Darf ich rein? Und dann Umar ibn al-Khattab antwortet nicht. Dann geht er. Abu Musa al-Ash'ari geht er weg. Dann hat Umar ibn al-Khattab gesagt, Leute, ich habe vorhin die Stimme von Abu Musa gehört. Wer holt ihn für mich? Dann haben sie ihn abgeholt. Er sagt ihm, du hast geklopft. Er sagt ihm, ja. Und dann sagt er, warum bist du weggegangen? Er sagt ihm, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören, wenn jemand vor der Tür ist und möchte rein, der soll um Erlaubnis bitten. Erste Mal, zweite Mal, dritte Mal. Wenn er kein Erlaubnis bekommt, dann soll er weggehen und zurückkehren. Er sagt ihm, hast du das von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört? Also diese Sache wird jetzt eine Sache von allen Muslimen zu machen, normalerweise. Deswegen hat er ihm gesagt, hast du das gehört? Er sagt ihm, ja. Er sagt ihm, bei Allah, wenn du mir nicht Zeugen bringst, ich werde dich schlagen. Abu Musa al-Ash'ari, Amr ibn al-As hat ihn gesehen, er geht raus und er zittert. Er hat Angst, weil Umar ibn al-Khattab hat ihnen Angst gemacht. Er geht zu dem Markt, wo Ansar da sind. Oh Leute! Wer hat gehört, wer war dabei, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das und das und das gesagt hat? Dann Ansar, sie wissen das schon. Sie haben gesagt, wir geben dir unsere kleinen Kinder, die das bezeugen. Es gibt so viele, nimm hier. Dann hat er 3 mitgenommen. Dann Amr ibn al-As kam zu Umar ibn al-Khattab, er sagt ihm, warum? Warum terrorisierst du ein paar Freunde von deinen Freunden? Warum machst du ihnen so viel Angst? Er sagt ihm, ja Amr, das ist Religion. Ich fürchte, dass ich eine Sache einfach so nehme und allgemein mache und ohne sich zu vergewissern. Er sagt ihm, nein, bei sowas muss ich mich vergewissern. Und dann kamen, die das bezeugt haben, und dann hat Umar ibn al-Khattab das auch angenommen. Noch 2 andere Gründe, und danach, inshallah ta'ala, beenden wir. An-Nasch. Manche Rechtsurteile sind nicht mehr gültig. Weil Allah ta'ala oder weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das als ungültig gemacht hat. Sie sind nicht mehr gültig. Aber derjenige, der das tut, er weiß nicht darüber Bescheid, dass es ungültig geworden ist. Entweder ist er vor der Zeit verreist und er hat nur den alten Urteil im Kopf, oder er weiß darüber einfach nicht Bescheid, obwohl er dort wohnt mit ihnen. Sowas kann passieren bei den Rechtsgelehrten, wie zum Beispiel Al-Aya von As-Saif, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Ihr sollt alle bekämpfen, die nicht an Allah und jüngsten Tag glauben und die nicht an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben. Ihr sollt sie alle bekämpfen, bis sie die Steuerabgabe geben. Weil das in Tauba ist. Manche haben gesagt, diese Aya macht alles ungültig, was mit dem Glaubensverweigerer zu tun hat. Das heißt, wir machen keinen Dauer mehr. Wir sprechen nicht zu ihnen gütige Worte. Wir verhalten uns mit ihnen nicht mehr. Es gibt nur Kampf zwischen uns und ihnen. Es gibt bis heutzutage diese Doktrin, diese Meinung. Ihr sollt bekämpfen, bekämpfen. Da gibt es keinen Dauer, nichts mehr. Weil diese Aya von Surat Tauba alles andere ungültig gemacht hat. Diese Meinung ist total schwach. Denn diese Aya wurde nicht, hat nicht alles ungültig gemacht. Alles ist gültig geblieben und diese Aya ist anderes zu verstehen. Und dafür gibt es andere Abhängigkeiten. Und die Sahaba haben trotzdem danach Da'wah gemacht und haben mit den Glaubensverweigerern zusammengelebt in demselben Stadt, in demselben Ort. Und von daher wissen wir, dass das gar nicht die Sachen ungültig macht. Und es gibt manche andere Leute, sie nehmen die Texte so wie sie sind. Und sie lehnen das ab, sogenannte Al-Qiyas, dass man einen Vergleich macht. Zum Beispiel, warum ist Haschisch verboten? Haschisch ist verboten, weil das ein Vergleich ist mit dem Alkohol. Er berauscht. Und jede Sache, die uns die berauscht, ist Haram. Sie machen damit Al-Qiyas. So viele Rechtsurteile kamen nicht mit einem direkten Beweis, sondern mit sogenannten Qiyas. Und so viele Ulama lehnen den Qiyas ab. Wie Al-Dahiriyya. Al-Dahiriyya, sie lehnen Al-Qiyas ab und sie nehmen das nicht an und sie sehen die Texte allgemein so wie sie sind. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.